Dieser Podcast wird präsentiert von der Allianz, der Vorsorgepartnerin für alle, die sich auf ihre Pension freuen wollen.
NZZ Akzent.
Er galt als einer der schlimmsten Terroristen der Welt und als Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober.
Letzte Woche, am Donnerstagabend, kam zum Nahostkonflikt die Nachricht. Hamas-Führer Yahya Sinwar sei tot. Und es tauchte dann ein Video auf. Dieses Video, wie kam es zustande, Jonas?
Also was wir sehen, ist ein Drohnenvideo von einer israelischen Drohne aufgenommen. Ich gehe davon aus, dass es eine sehr kleine Drohne ist. Die fliegt auf ein weitgehend zerstörtes Gebäude zu, fliegt da in den ersten Stock, in einen Raum, wo alles voller Schutt und Trümmer ist. Und eigentlich erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass in einem Sessel, der vielleicht einmal rosa war, aber jetzt völlig verstaubt ist, dass da ein Mann sitzt mit verhülltem Gesicht, macht eigentlich nichts. Und als sich die Drohne dann nähert, wirft er einen Stock in Richtung dieser Drohne. Ist ein eher halbherziger Wurf und die Person, die da sitzt, ist offensichtlich verletzt, nicht mehr wirklich fähig, etwas dagegen zu tun. Es gibt auch ein zweites Video, das ist von außerhalb des Gebäudes gefilmt. Da wurde das Haus von einem Panzer beschossen und diese Panzergranate hat wahrscheinlich das Ende von Yahya Sinwar besiegelt. Und es gibt auch Fotos von dieser Leiche, die relativ bald in den sozialen Netzwerken auftauchten. Der liegt da mit schweren Verletzungen am Kopf und am Bein, auch an der Hand. Er hatte wohl eine Schussverletzung an der Hand, sich den Arm abgebunden mit einem Kabel, um die Blutungen zu stoppen. Und mit dem Tod von Yahya Sinwar ist klar, der Mann, der nach allem, was man weiß, den Terrorangriff vom 7. Oktober geplant und seine Durchführung befohlen hat, der ist jetzt tot. Die Frage bleibt allerdings, was heißt das jetzt?
Was heißt der Tod von Yahya Sinwar nun für die Hamas? Was heißt er für Israel, für die Geiseln, für den Krieg und für die ganze Region? Das besprechen wir mit Nahost-Redaktor Jonas Roth. Ich bin Simon Schaffer. Jonas, wir zeichnen das am Montagmittag auf. Das ist wichtig zu sagen, weil es verändert sich einfach sehr vieles im Moment, sehr schnell. Aber dieses Video, wenn man das anschaut, es ist schon sehr gespenstig.
Es hat etwas Surreales durch diese Drohne. Es wirkt auch fast wie ein Computerspiel irgendwie. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieses Video veröffentlicht wurde. Also das wurde offensichtlich von der Armee oder von jemandem, der in der Armee Zugriff auf dieses Video hatte, wurde das veröffentlicht. Weil es ist Yahya Sinwar, es ist nicht irgendwer, der hier getötet wurde, sondern der Chef der Hamas. Ja. Ein Mann, der seit Monaten von Israel gejagt wird. Oder man sieht einfach in diesem Video, dieser Mann alleine isoliert, quasi der hoffnungslose Kampf gegen Israel. Ich glaube, das ist schon auch etwas, das Israel aussenden will. Hey, hier ist euer Führer. In seinem letzten Moment ist er einfach allein und niemand mehr steht zu ihm. Gleichzeitig hat es auf der Seite der Unterstützung der Hamas eigentlich den gegenteiligen Effekt ausgelöst. Da haben viele Leute in den sozialen Netzwerken geschrieben, immerhin starb er im Kampf an vorderster Front, als Märtyrer, sogenannter. Das ist natürlich auch eine Idealisierung dieser Person. Ja, aber jetzt beginnt schon der Kampf um das Narrativ, das Vermächtnis von Yahya Sinwar.
Was bedeutet das jetzt für die Organisation, die ja doch jetzt einen Chef braucht?
Genau, also Sinwar war erst seit 2 Monaten Politbürochef der Hamas, also oberster Hamas-Chef. Er war schon davor, aber als Gaza-Chef der Hamas extrem einflussreich. Jetzt, da er tot ist, ändert sich vieles. Also es ist vor allem eine sehr wichtige Figur in diesem Krieg, ist eliminiert. Es wird aber zwangsläufig einen neuen Hamas-Anführer geben. Wie lange der dann überlebt, das ist eine andere Frage. Aber es gibt jetzt schon diverse Namen, die hier zirkulieren. Also ein Name, der zirkuliert, ist zum Beispiel Mohammed Sinwar. Das ist der Bruder von Yahya Sinwar und der ist kein bisschen weniger radikal als sein Bruder. Soweit man weiß, ist er auch noch am Leben im Gazastreifen. Dann gibt es aber auch Leute aus der Exilführung der Hamas, die in Frage kämen, also Leute, die im Ausland leben, zum Beispiel Khalil al-Haya, Der ist jetzt wohl gerade in Istanbul. Er ist stellvertretender Chef des Politbüros, also war eigentlich der Stellvertreter von Sinwar, gilt als ein wichtiger Verhandlungsführer. Er hat sehr gute Kontakte zu Iran und war sehr eng vertraut mit Yahya Sinwar. Dann ein anderer, der in Frage käme, wäre wohl Khaled Meshal. Der lebt in Doha und leitet eigentlich die sogenannte Diaspora-Abteilung der Hamas. Er war schon nach dem Tod von Ismail Haniyeh eigentlich der Kronkandidat für die Nachfolge von Haniyeh, wurde aber dann doch von Sinwar, dem Architekten des 7. Oktober, quasi übertrumpft.
Diese drei Personen sind das, man kann aber dennoch sagen, die Organisation ist geschwächt.
Ja, absolut. Das hat einerseits mit dem Tod Sinwars zu tun, der wirklich die prägende Figur war in den letzten Monaten. Das hat aber auch mit dem Krieg zu tun, der jetzt seit einem Jahr tobt. Die Hamas ist, das sagen auch die Israeli, als militärische Organisation eigentlich geschlagen. Also sie ist nicht mehr diese Organisation, die Israel überfallen kann in absehbarer Frist. Sie kann aber einen langwierigen Guerillakrieg führen gegen Israel. Also solange man noch junge Männer hat, die fanatisch für diese Hamas, für diese islamistische Ideologie brennen und ein Sturmgewehr in die Hand nehmen, kann die Hamas Israel bekämpfen.
Und solange auch Tod und Zerstörung vor Ort herrschen, wird das ja auch passieren wahrscheinlich.
Davon geht man aus. Also ich glaube, egal was für eine Nachfolgeorganisation die Macht in Gaza übernehmen wird, wenn es nicht die Hamas ist, werden die Überreste der Hamas versuchen, das irgendwie zu sabotieren oder mitzukontrollieren, zu beeinflussen, weil sie haben kein Interesse daran, jetzt einfach zu kapitulieren.
Könnte das in irgendeiner Form irgendeine Kompromissbereitschaft auslösen?
Das ist enorm schwierig zu sagen und das lässt sich wohl jetzt auch noch nicht sagen, wo noch nicht feststeht, wer denn überhaupt auf Sinwar folgt. Also wenn es jetzt zum Beispiel Khaled Meshal wäre, das ist auch ein Extremist, aber er ist sehr gut vernetzt, zum Beispiel in den Golfstaaten. Und die Golfstaaten haben ein erklärtes Interesse daran, dass dieser Krieg so bald wie möglich endet. Und vielleicht sähe sich Meshal dann zu einem Entgegenkommen bereit, zumindest zu einem gewissen Teil. Aber was man seit dem Tod von Sinwar gehört hat, ist, dass weder die Hamas noch Israel ihre Haltungen wesentlich verändert haben. Also es bleibt eigentlich bei dieser Situation, wo beide sagen, wir wären eigentlich zu einem Abkommen bereit, aber nicht zu den Bedingungen, die von der Gegenseite aufgestellt werden. Und niemand hat jetzt angezeigt, wir sind wirklich zu Kompromissen bereit.
Aus israelischer Sicht sind ja die Geiseln immer im Fokus. Und ändert der Tod von Sinwar vielleicht dennoch etwas in Bezug auf die Geiseln?
Das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, die Suche nach den Geiseln wurde damit eigentlich zusätzlich erschwert, weil in den letzten Wochen und Monaten hat man immer wieder gelesen, dass Israel davon ausgeht, dass sich Sinwar irgendwo in einem Tunnel verschanzt und sich mit mehreren Geiseln als menschliche Schutzschilde umgeben hat, damit Israel es ja nicht wagt, ihn da irgendwie ins Visier zu nehmen, weil sie damit dann den Tod von mehreren Geiseln riskieren würden. Jetzt ist Sinwar tot, alleine gestorben und bei dieser Aktion wurden auch keine weiteren Geiseln entdeckt. Also die Frage bleibt, wo sind diese rund 100 Menschen, die von der Hamas noch im Gazastreifen festgehalten werden? Und diese Frage stellt sich natürlich auch ganz Israel. Was kann jetzt getan werden, um diese Leute zu befreien?
Netanyahu, al tikbor et ha-chatufim. Zeh achshav la-metavchot ve-la-tzibur ve-taniach yozma israelit chadasha.
Diese Frau, die da in ihr Handy spricht, trägt ein T-Shirt mit dem Foto eines jungen Mannes darauf und sie spricht sehr direkt den israelischen Premier Benjamin Netanyahu an und sie ist definitiv nicht zufrieden, wenn ich das richtig verstehe.
Also die Frau, die wir hier hören, das ist Einaf Zangauka, das ist die Mutter von Matan Zangauka, der am 7. Oktober entführt wurde. Sie ist eine der lautesten Angehörigen der Geiseln. Und hier sagt sie jetzt in dieser Videobotschaft, Netanyahu, jetzt hast du dein Siegesfoto. Also jetzt hast du den toten Sinwar, der als Symbol für den israelischen Sieg über die Hamas dienen kann. Und jetzt, wo du dieses Siegesfoto hast, solltest du auch das Momentum nutzen, um endlich ein Abkommen voranzutreiben und dann auch abzuschließen, anstatt den Krieg weiter zu verlängern. Mit dieser Forderung ist sie nicht allein. Also das gab diverse Aussagen jetzt über das Wochenende von Angehörigen von Geiseln. Es gab Proteste, dass jetzt der Moment gekommen sei, um ein solches Abkommen zu machen. Ob es dann wirklich dazu kommt, das ist die andere Frage.
Und jetzt dieser Moment ist ja dennoch ein Sieg für Netanyahu. Das ist ein Ziel gewesen. Sinwars Tod war ein Ziel.
Absolut. Also es ist ein großer Triumph für Israel, auch wenn das jetzt eher zufällig zustande kam. Aber natürlich ist das eine Erfolgsmeldung für Netanyahu.
Yehiel Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end.
Für ihn scheint der Krieg aber dennoch noch eine Weile nicht zu Ende zu sein.
Ja, also in seinen Aussagen seit Sinwars Tod blieb Netanyahu eigentlich ambivalent. Er sagt, ja, das ist der Anfang vom Ende. Gleichzeitig sagt er eben, hey, wir kämpfen weiter, bis all unsere Kriegsziele erreicht sind, also die komplette Zerstörung der Hamas und die Rückholung aller Geiseln. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Netanyahu hier auftritt und sagt, jetzt ist der Moment für ein Abkommen und wir treiben das mit all unserer Kraft voran. Das wäre nicht Netanyahus Stil, also so ist er nicht. Er versucht sich stets alle möglichen Optionen offen zu halten. Was er hier in diesem Auftritt aber auch versucht hat, er hat einmal mehr betont, hey, der Krieg kann enden, wenn ihr alle kapituliert. Und dann hat er sich aber auch noch direkt an alle Hamas-Kämpfer gerichtet, die Geiseln festhalten, und hat gesagt, wenn ihr sie einfach gehen lässt, dann verschonen wir euch.
Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages.
Dieses Angebot, dass sich Leute stellen können oder dass man eben die Geiseln freilässt und dann werden alle verschont, die etwas damit zu tun hatten, ist das eine erfolgsversprechende Strategie?
Vielleicht wird es Einzelne geben, die einen Ausweg sehen, um sich selbst und ihre Familien zu retten und ins Exil zu gehen. Aber grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, dass sich mit einem solchen Angebot alle Geiseln retten lassen. Gleichzeitig bleibt die Frage, ja, lassen sie sich dann allein durch militärische Operationen retten? Und hier ist die Erfolgsbilanz eigentlich relativ gering. Also die größte Zahl der Geiseln, die freigekommen sind, kamen damals Ende November 2023 bei diesem mehrtägigen Abkommen zwischen Israel und der Hamas frei. Militärisch befreit wurden nur ein paar wenige.
Wir sind gleich zurück. Sie denken an Ihre Pensionierung, ohne sich Sorgen zu machen? Dann haben Sie offensichtlich gut vorgesorgt. Wenn nicht, lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten der Allianz beraten. Persönlich und kompetent. Wir sind an über 100 Standorten in der Schweiz für Sie da.
Im Moment bedeutet das, der Tod von Sinwar hat Israel in der Position gestärkt, die Hamas geschwächt, wenn ich es richtig verstehe. Das mit den Geiseln ist aber im Moment maximal ungewiss. Das Wort Abkommen hängt ja dennoch ein bisschen im Raum. Sozusagen der Ball ist ein bisschen bei Israel, verstehe ich das richtig?
Ja, also ich glaube, früher oder später wird Israel diesen Krieg beenden müssen, einfach weil es nun schon so lange dauert, weil das auch extreme Ressourcen frisst und so weiter und weil auch unklar ist, wie viel sich jetzt noch auf rein militärischem Weg erreichen ließe. Und jetzt gäbe es die Möglichkeit, dieses Fenster, das sich jetzt leicht öffnet, zu nutzen und die Möglichkeit zu ergreifen, um ein gutes Abkommen auszuhandeln. Natürlich wäre ein Ende des Krieges genau das, was zum Beispiel für die Zivilbevölkerung Gaza am dringendsten gebraucht würde. Also die Verhältnisse vor Ort sind immer noch katastrophal. Der Gazastreifen ist weitgehend zerstört, die Gesundheitsversorgung ist miserabel. Und das heißt, eine Lösung wird gebraucht, ein Ende des Krieges wäre notwendig. Gleichzeitig eben die Hamas hält immer noch 100 Menschen fest, hat eigentlich keine Chance gegen das übermächtige Israel. Aber sie scheinen sich zu sagen, die Geiseln sind unser bestes Druckmittel. Israel hat sich jetzt noch in einen zweiten Krieg verwickelt, in Libanon, steht kurz vor einer Konfrontation mit Iran. Für uns ist es eigentlich eine ganz komfortable Situation, wenn wir die Israelis jetzt hier im Gazastreifen noch ein bisschen weiter beschäftigen und Israel sich in einen regionalen Krieg verwickelt, dann führt unsere Strategie eher zum Erfolg, als wenn wir einfach kapitulieren und die Geiseln freilassen. Also das ist auch dieses perfide Denken, wo das Leid der Zivilbevölkerung komplett ignoriert wird, wo die zivilen Opfer auch als notwendige Opfer gelten. Das ist etwas, das Sinwar auch gesagt hat. Wir sind bereit, viele Palästinenser zu opfern, um unser Ziel zu erreichen.
Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und ein sehr optimistisches Szenario einfach mal in den Raum stellen, damit es da ist. Die Hamas erhält nach Yahya Sinwars Tod eine Führung, die vielleicht eher zu irgendeiner Art Abkommen bereit ist. Israel und Netanyahu zeigen sich zu Konzessionen bereit. Was gäbe es für Vorschläge?
Ja, das ist nach wie vor recht unklar. Also wir reden ja schon lange über diese Verhandlungen rund um einen Waffenstillstand. Da wird eben vorgesehen, Austausch von Geiseln gegen Gefangene, dann anschließender Wiederaufbau des Gazastreifens. Aber was bisher niemand weiß, ist, wie geht es überhaupt weiter mit der Verwaltung des Gazastreifens? Was gibt es da für eine Nachkriegsordnung? Verschiedene Ideen wurden vorgelegt, also dass arabische Nachbarn, andere Staaten hier irgendeine Rolle spielen in der Verwaltung, beim Aufbau der Sicherheitskräfte und so weiter. Da hat sich jetzt aber niemand bedingungslos dahinter gestellt. Zum Beispiel die Golfstaaten sagen, wir helfen nicht, ohne dass einen glaubwürdigen Weg hin zu einem palästinensischen Staat gibt. Das ist aber im Moment einfach schlicht nicht auf dem Tisch. Also in Israel redet man eigentlich nicht über das. Das heißt, die Frage ist einfach, wann endet der Krieg und was folgt danach für den Gazastreifen? Und Israel selbst hat hier auch keine klaren Konzepte vorgelegt. Also das ist etwas, was auch zu großer Verstimmung unter Israels internationalen Partnern geführt hat, die sagen, hey, ihr führt seit einem Jahr diesen Krieg, habt aber kein Konzept vorgelegt, wie es danach weitergehen soll. Und das ist etwas, das dringend nötig ist. Und hier liegt der Ball eigentlich bei Israel, jetzt sich etwas zu überlegen, was folgt auf unseren Krieg im Gazastreifen.
Danke dir, Jonas.
Danke dir.
Das war unser Akzent. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.